ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend. Wieder beginnt diese Woche mit einem Streik der Lokführer, der den Bahnchefs das Fürchten lehren soll. Im Personenverkehr ab heute Nacht 2 Uhr bis zum Sonntag. Es soll der längste jemals Dagewesene sein und gemessen an Argwohn und Misstrauen beider Parteien vielleicht noch nicht der letzte. Eigentlich sind sie Experten darin, wie man entfernte Orte miteinander verbindet, wie man Weichen stellt, damit Menschen schnellstmöglich an ihr Ziel kommen. Doch bei diesem Streit scheinen alle Wege versperrt und Deutsche Bahn und die Gewerkschaft der Lokführer weiter voneinander entfernt denn je. Denn auch nach der Verhandlungsrunde in der vergangenen Woche sind sich beide Parteien nicht einmal darüber einig, worüber sie verhandelt haben, geschweige denn, wo sie gemeinsam hinwollen. Stillstand also am Verhandlungstisch genauso wie ab morgen an den Bahnhöfen. Norbert Lübbers.
Sympathiewerte interessieren ihn nicht. Klaus Weselski, der Chef der Lokführergewerkschaft, kämpft an allen Fronten. Gegen die Bahn, gegen die Konkurrenzgewerkschaft, gegen die Bundesregierung. Weselski sagt, es gehe ihm um ein Grundrecht. Und genau das macht ihn so hartnäckig. Einknicken, nicht mit ihm.
Weil die Bahn seit Monaten unisono, eigentlich schon seit 10 Monaten unisono wiederholt, lassen Sie uns verhandeln, kommen Sie an den Verhandlungstisch zurück. Wir können es schon nicht mehr hören, wir haben uns so viele Stunden am Verhandlungstisch befunden und wir haben keinerlei Ergebnisse erzielt.
Um die Lokführer allein geht es schon lange nicht mehr. Der Konflikt im Kern seit Monaten derselbe. Die GDL pocht auf einen eigenen Tarifvertrag für all ihre Mitglieder, egal ob Lokführer, Rangierführer oder Zugbegleiter. Doch da macht die Bahn nicht mit. Der Ton wird rauer, auch hoch oben in der Konzernzentrale.
Es bleibt ein überflüssiges Muskelspiel der GDL um Organisationsmacht.
In einem Punkt bleibt auch Personalvorstand Weber hart. Unterschiedliche Tarifverträge für ein und dieselbe Berufsgruppe soll es nicht geben. Das Problem dabei, GDL und die Konkurrenzgewerkschaft EVG reden nicht miteinander.
Das ist ja exakt der wunde Punkt, um den es sich dreht. Und das ist ja exakt der Punkt, wo wir uns fragen, verdammt nochmal, wieso könnt ihr Gewerkschaften, Kollegen, solidarisch nicht miteinander euch verständigen?
Schuldzuweisungen, Verhandlungen, die sich im Kreis drehen. Auf der Strecke bleiben mal wieder Millionen Pendler und Reisende. Im Fernverkehr soll ab morgen früh nur noch jeder dritte Zug rollen. In diesem Tarifkonflikt den Durchblick behalten, das fällt zunehmend schwer. Die Politik hat sich bisher zurückgehalten, jetzt schaltet sich selbst die Bundeskanzlerin ein, wenn auch zurückhaltend.
Ich sehe den Weg der Schlichtung, aber ganz offensichtlich ist es noch nicht so weit. Aber da müssen wir hinkommen.
Die Lokführergewerkschaft lehnt eine Schlichtung kategorisch ab. Für den Verkehrsminister vollkommen unverständlich. Der kann sich sogar eine Zwangsschlichtung vorstellen.
Gerade dann, wenn Angebote auf dem Tisch liegen, müssen sie auch zwingend verhandelt werden und dürfen nicht beiseite geschoben werden nach dem Motto, egal was auf dem Tisch liegt, wir streiken weiter.
Die Große Koalition heize den Konflikt an, findet die Opposition. Denn bereits im Sommer soll das sogenannte Tarifeinheitsgesetz kommen. Ein Gesetz ganz im Interesse der Bahn. Denn im Streitfall wäre dann geregelt, welche Gewerkschaft für welche Berufsgruppe zuständig ist. Nämlich die jeweils größere. Das sei verfassungswidrig, sagen die Grünen, und bedrohe die Existenz der GDL.
Aus Sicht von Weselski ist es ganz rational, dass man jetzt, bevor das Gesetz in Kraft tritt, größer und mächtiger wird. Es gäbe einen ganz einfachen Weg, diesen Konflikt bei der Bahn mit GDL zu entschärfen, indem man das Gesetz zurückzieht.
Ein unwahrscheinliches Szenario. Und so kämpft Klaus Weselski für sich und seine GDL. Die Lesart des Lokführers ist eindeutig. Die Bahn lasse ihm doch keine Wahl. Der Megastreik muss sein.
Und in Berlin begrüße ich jetzt den GDL-Chef Klaus Weselski. Guten Abend, Herr Weselski.
Schönen guten Abend, Frau Mioska.
Die 8. Streikrunde und diesmal gleich eine ganze Woche. Sie entwickeln sich gerade zum meistgehassten Mann der Republik.
Tja, das hatten wir voriges Jahr schon. Und der meistgehasste Mann, der ich angeblich bin, der hat auch diesmal offensichtlich nicht zu Unrecht das Gefühl, dass sich nur die Lokomotivführer und Zugbegleiter in unserem Land rechtfertigen müssen für Arbeitskämpfe, während sich das Bahnmanagement abduckt, allen voran der Vorstandsvorsitzende, der immer dezent hinter der Hecke verschwindet, während der Personalvorstand unisono meint, wir wollen verhandeln, jetzt wollen wir gerade in eine Schlichtung.
Reden wir doch mal darüber, um was es wirklich geht. Es geht doch gar nicht in erster Linie um mehr Geld oder bessere Arbeitszeiten, sondern um dieses Tarifeinheitsgesetz, das dafür sorgen könnte, dass Ihre kleinere Gewerkschaft neben der größeren bald nichts mehr zu sagen hätte. Gehört dieser Streit, Herr Wieselski, über dieses Gesetz nicht eher vor ein Gericht, nämlich vor das Bundesverfassungsgericht, als auf die Schiene und auf den Rücken der Reisenden?
Erstens, Sie haben recht, das Gesetz gehört vors Bundesverfassungsgericht und dort wird es auch landen, nach einschlägiger Meinung von Menschen, die wesentlich mehr verstehen von Rechtslage und von grundgesetzlichen Koalitionsrechten, die wir haben und die uns zustehen. Zweitens, hier geht es nicht ums Tarifeinheitsgesetz. Die Bahn versucht ihr Heil, indem sie kein Ergebnis erzielt, Zeit zu schinden. Wir dürfen darauf aufmerksam machen, dass wir seit 1. Juli aus der Friedenspflicht sind und Anfang September den ersten Warnstreik gemacht haben. Wissen Sie, wofür? 6 Streiks haben wir durchführen müssen, damit die Bahn uns etwas zugesteht, was grundgesetzlich von Beginn an klar war und verankert war und was uns die 2 Gerichte in Hessen auch nochmal bestätigt haben. Unsere Ziele sind rechtmäßig, die Streiks sind verhältnismäßig und das, was wir tun, ist zulässig. Das von einem Bahnvorstand, der einen Stab, eine PR-Abteilung hat und eine Rechtsabteilung, die ihresgleichen sucht, ein Bahnkonzern, der sich zu 100% im Besitz des Bundes befindet, das muss Fragen aufwerfen. Und deswegen darf ich an der Stelle sagen, wir rechtfertigen uns nicht für das, was wir tun, sondern bis jetzt hat die Bahn es geschickt gemacht und immer noch nie über Arbeitszeitabsenkung, über Belastungssenkung mit uns verhandelt. Sie trägt uns aber das Geld hinterher und versucht mit hohen Prozentzahlen die Öffentlichkeit zu täuschen.
Wo ist denn die Lösung von Ihrer Seite? Wenn man sich ansieht, dass hier 2 Parteien verhandeln und anschließend komplett unterschiedliche Ergebnisse verkünden, dann braucht es doch dringend einen Vermittler. Warum sperren Sie sich derartig gegen einen Schlichter?
Wir sperren uns nicht gegen einen Schlichter. Wir sind im grundgesetzlichen Teil. Uns steht zu, das ist uns bescheinigt worden von allen Beteiligten, dass wir für unsere Mitglieder Tarifverträge abschließen. Die Bahn schließt aber keine Tarifverträge ab, verweigert sich Zwischenergebnissen. Nehmen Sie doch einfach die Ausführung des Personalvorstandes. Vor einer reichlichen Woche erzählt er der verblüfften Öffentlichkeit, wir sind 1 Meter vorm Ziel. Dann fallen Verhandlungen aus, dann führen Spitzengespräche zu 0 Ergebnissen und plötzlich kommt aus dem Hut das Kaninchen des Bahnvorstandes und das heißt, wir bieten ihnen eine Schlichtung an. Sind die Manager so gut ausgebildet, dass sie nicht in der Lage sind, Tarifverträge für Lokführer, Zugbegleiter und Lokrangierführer abzuschließen? Nein, sie wollen es nicht. Das ist die entscheidende Komponente.
Mich interessiert vor allem, wie geht es jetzt weiter und das interessiert auch Millionen andere Deutsche. Wie geht es weiter, wenn Sie sich nicht auf eine Schlichtung einlassen? Wollen Sie jetzt mit dem Kopf durch die Wand und demnächst sogar unbefristet streiken?
Das hat mit dem Kopf durch die Wand nichts zu tun. Sie wissen, dass Arbeitnehmer, die Tarifkräfte sind, im Ultima Ratio-Prinzip keine andere Möglichkeit haben. Wir haben Druck aus der Gewerkschaft von innen, von unseren Mitgliedern. Viel zu lange haben wir verhandelt nach deren Ansicht. Viel zu lange wird von Seiten des Bahnmanagements der Druck ignoriert, der auf unseren Leuten lastet. Überstunden, insgesamt 4 Millionen. Wir haben 40% aller Überstunden des Konzerns ausschließlich auf dem Zugpersonal. Und die Manager der Bahn haben nichts anderes zu tun, als so zu tun, als gäbe es keine Belastung.
Herr Wieselski,
und an der Stelle sage ich ganz offen, unsere Mitglieder zeigen die rote Karte.
Meine Frage war, wenn diese Woche verstrichen ist, ohne ein erneutes Ergebnis, gehen die Streiks dann weiter?
Frau Mioska, es ist nicht richtig und auch nicht gut, wenn man nach dem Streik es vor dem Streik sagt. Wir machen die längste Streikmaßnahme und wir gehen davon aus, dass das auf das Management nicht nur Eindruck machen muss, sondern dass hier auch der Eigentümer gefragt ist. Eigentum verpflichtet, habe ich gelernt. Und wenn die Bundesregierung der Meinung ist, nie in die Tarifautonomie eingreifen zu dürfen, dann haben sie recht. Aber sie tun es, indem der Verkehrsminister behauptet, wir haben unverhältnismäßige Streiks und uns geradezu aufs Gericht treibt. Unabhängig der Frage, ist der Verantwortliche an der Stelle der Eigentümer Bund? Wieso schaut denn der tatenlos zu, dass das Management mittlerweile an die 300 Millionen verbrennt, Geld verbrennt, die dann fehlen in der Dividende, die fehlen für den Ausbau der Infrastruktur? Mit diesem Geld hätten wir unsere Forderungen 10-mal bezahlen können. Und jetzt muss man doch die Frage aufwerfen, warum soll es nicht gehen? weil die Tarifeinheitsdiskussion im Prinzip eine Einladung an Arbeitgeber gewesen ist, schon in 2010 mit Berufsgewerkschaften den Konflikt zu suchen.
Ich versuche es jetzt ein letztes Mal. Für all die, die sich dafür interessieren, wie dieser Streik zu Ende geht, wenn es keine neuen Ergebnisse gibt und keine Schlichtung und keine neue Einigung und keine neue Verhandlung, werden Sie dann weiter streiken?
Frau Mioska, zum wiederholten Male. Wir werden diese Streikmaßnahme durchführen bis Sonntagmorgen 9 Uhr. Heute Nacht 2 Uhr beginnt der Personenverkehr. Und wenn das Bahnmanagement unbeeindruckt auf uns zeigt unter der Überschrift, dass sie in Streik hanseln, dann werden die Mitglieder der GDL, die Lokführer und Zugbegleiter, dieses Management auch weiter abstrafen wollen. Und zwar deswegen, weil die Belastung ignoriert wird, weil Arbeitszeitabsenkung kein Thema ist. Oder können Sie das im Angebot der Deutschen Bahn erkennen? Unabhängig der Frage, ob man das über einen Schlichter klärt oder im Verhandlungswege. Sie wollen kein Ergebnis erzielen, Sie wollen Zeit schinden und Sie wollen schlussendlich alles mit Geld abtun und ignorieren Überstundenberge und Belastung.
Vielen Dank, Klaus Wieselski, für das Gespräch.
Bitte schön.
Und das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Den längsten Bahnstreik bei der Deutschen Bahn kommentiert nun Markus Bornheim vom Bayerischen Rundfunk.
Natürlich darf eine Gewerkschaft streiken. Natürlich muss sie für bessere Arbeitsbedingungen eintreten und natürlich soll sie um jeden Euro kämpfen. Das ist ihre Aufgabe. Aber hat dieser Lokführerstreik überhaupt noch irgendetwas damit zu tun? Um es klar zu sagen, nein, hat er nicht. Es geht um ganz andere Sachen. Es geht schlicht und einfach um Macht, Einfluss und wer am Ende den Hut auf hat bei Tarifverhandlungen. Die Regierung will diese Frage politisch lösen, mit dem Tarifeinheitsgesetz. So soll bis zum Sommer klar sein, dass nur die größte Gewerkschaft in einem Betrieb das Sagen hat. Das wäre dann das Ende von Herrn Wieselski und seiner kleinen Lokführergewerkschaft. Das wäre, ja, der Abstieg in die Bedeutungslosigkeit. Deshalb setzt er jetzt alles auf eine Karte. Es ist ein bisschen wie ein Wettrennen. Hier die Politik und ihr Gesetz und da Herr Wieselski mit seinen Lokführern. Um dieses Wettrennen zu gewinnen, dafür nimmt er ein ganzes Land als Geisel. Er richtet immensen Schaden an in der Wirtschaft, aber auch bei ganz normalen Bahnfahrern. Und damit, finde ich, ist dieser Streik nicht nur ärgerlich und total nervig, sondern auch verantwortungslos. Man kann ja, wie wir das gerade von Herrn Wieselski im Interview gehört haben, gegen das Tarifeinheitsgesetz sein. Keine Frage. Aber dieser Kampf gehört, bitteschön, nicht auf die Schienen, nicht an die Bahngleise und erst recht nicht in das Privatleben von Bahnkunden. Dieser Streit gehört dann vor das Verfassungsgericht. Dort ist nämlich der Ort, um gegen Gesetze vorzugehen. Und deshalb glaube ich, lieber Herr Wieselski, dass Sie in dieser Woche vor allem dem Anliegen von Gewerkschaften einen riesigen Schaden zufügen.
Markus Bornheim kommentierte. Und wir informieren Sie auf tagesschau.de über den Ersatzfahrplan der Bahn und darüber, welcher Zug zu welchen Konditionen ab morgen fährt. Und im Güterverkehr hat der Streik der Lokführer bereits heute am Nachmittag begonnen. Mehr dazu jetzt in den Nachrichten mit Jens Riewer.
Der Streik im Güterverkehr stellt viele Unternehmen in Deutschland vor Probleme. Mehr dazu aus der Frankfurter Börse von Markus Gürne.
Vor allem Vertreter aus der Schwerindustrie, aber auch aus der Chemiebranche klagen über den neuerlichen Ausfall der Güterzüge. Denn für Gefahrenstoffe der chemischen Industrie ist der Transport auf der Schiene gesetzlich vorgeschrieben. Ein Ausweichen auf die Straße oft gar nicht möglich. Chemie, Maschinenbau, Autoindustrie und die Stahlbranche warnen vor Engpässen bei einem fast einwöchigen Streik bei der Bahn. So fällt bei einem Ausstand der Lokführer der Transport von täglich 200.000 Tonnen Güter aus. Der Schaden für die Unternehmen, aber auch für die Volkswirtschaft insgesamt ist groß. In den ersten Tagen kosten die Ausfälle die deutsche Wirtschaft 50 Millionen Euro. Ab dem vierten jeder weitere Tag 100 Millionen Euro, so die Schätzungen des Institutes der deutschen Wirtschaft. Da der Streik erst gestern am frühen Abend bekannt gegeben wurde, konnten die Unternehmen nicht auf die Straße ausweichen, um die Lager zu füllen. An der Börse werden diese Nachrichten mit Verzögerung auch ankommen in den Unternehmensberichten des nächsten Quartals.
Die Börsendaten: Der DAX schloss im Plus bei 11.620 Punkten. Der Dow Jones ging mit 18.070 Zählern aus dem Handel. Kanzlerin Merkel hat die Zusammenarbeit von Bundesnachrichtendienst und dem US-Geheimdienst NSA verteidigt. Der BND sei angesichts der terroristischen Bedrohung auf die Kooperation angewiesen. SPD-Chef Gabriel sagte, die Affäre sei geeignet, eine so wörtlich schwere Erschütterung auszulösen.
Thomas de Maizière reicht es. Die Vorwürfe im BND-NSA-Skandal seien unberechtigt, so der Innenminister. Er werde sie schon übermorgen ausräumen im geheimtagenden Kontrollgremium des Bundestags. Die Unterstellung, seine Behörde habe Landesverrat begangen, sei abwegig sekundiert, BND-Chef Schindler. Unterstützung auch von den anderen Diensten und der obersten Dienstherrin.
Die Bundesregierung wird alles daran setzen, diese Arbeitsfähigkeit der Nachrichtendienste auch zu gewährleisten. Und diese Arbeitsfähigkeit kann angesichts der internationalen terroristischen Bedrohung zum Beispiel auch nur in Kooperation mit anderen Nachrichtendiensten erfolgen. Und dazu gehört auch und vorneweg zum Teil die NSA.
Der Koalitionspartner erhöht derweil den Druck. Vizekanzler Gabriel will wissen, ob der BND für die NSA deutsche oder europäische Firmen ausspähte.
Ich habe nach dem Auftauchen der ersten Hinweise zweimal die Kanzlerin gefragt, ob es Hinweise darüber gibt, über den bekannten Fall EADS hinaus, ob es Wirtschaftsspionage gibt. Beide Male ist mir das gegenüber verneint worden.
Die Opposition will Merkel selbst vorladen und endlich die geheimen NSA-Suchbegriffe sehen.
Wenn am Donnerstag in Großbritannien ein neues Parlament gewählt wird, dann könnten solche Röcke darüber entscheiden, wer künftig die Hosen anhat in der Politik. Auch wenn unter dem entscheidenden Schottenrock diesmal keine Männerbeine stecken, sondern die von Nicola Sturgeon. Die schottische Regierungschefin ist bei den Briten so beliebt, dass ihre Partei dafür sorgen könnte, dass der amtierende Premier David Cameron aus der Downing Street aus und sein sozialdemokratischer Herausforderer dort einziehen könnte. Denn für den würde es vielleicht reichen, wenn die karierten Königsmacher aus Schottland die Labour-Partei dulden würden. Hanni Hüsch zeigt, wie eine Frau aus Schottland den Alteingesessenen Beine macht.
Ihr Erfolgsrezept ist die Bodenständigkeit auf High Heels. Sie sei ja noch nie Hubschrauber geflogen, freut sich Nicola Sturgeon. Jetzt steigt sie stündlich auf. Die Heroine der Highlands ist im Dauerhöhenflug. Da unten, so scheint es, liegt ihr Schottland zu Füßen, von den Tweed-Inseln bis zur Bucht von Edinburgh. Es wird geherzt, geknipst, gejuchzt, wann immer Nicola Sturgeon auftaucht. Die Chefin der schottischen Nationalisten ist ein Rockstar. Es duftet wieder süß nach Unabhängigkeit. Gerade mal ein halbes Jahr ist es her, dass das in die Hose ging. Schottland sich entschied, doch zur Krone zu stehen. Jetzt aber sagen die Meinungsforscher ihr und der SNP einen Erdrutschsieg in Schottland voraus. Nicola lehrt Westminster das Fürchten. Schließlich will sie aufmischen im fernen, ungeliebten London. Je mehr Sitze wir bekommen, umso machtvoller sind wir in Westminster, um endlich die Sparpolitik der Regierung aufzuweichen. Eine Kriegserklärung an David Cameron, der nun auch auf hemdsärmlich macht. Das Image der Oxford-Elite lässt sich nur so schwer abschütteln, genauso wenig wie die Waffe aus Schottland, die sich seinem Herausforderer als Mehrheitsbeschafferin andient. Wenn wir am Freitag mit Ed Miliband aufwachen, dann kommt die Wirtschaft zum Erliegen. Unser Land bewegt sich rückwärts und die SNP nimmt die Regierung in Geiselhaft. Kein Deal. Labour-Mann Miliband winkt ab. Er braucht in Schottland jede Stimme für seine Partei. Sieht nicht gut aus. Auch er wird Partner brauchen, die ihn über die Ziellinie hiefen. Seine Auftritte seltsam steif. Moses-mäßig hat er sein Programm in Stein gemeißelt. Bei der Regierungsbildung aber dürfte allen Ansagen zum Trotz Geschmeidigkeit das Gebot der Stunde sein. Wir werden eine Labour-Regierung stellen, einen Labour-Haushalt verabschieden. Er wird von Labour-Leuten geschrieben sein, nicht von der SNP. Und Nicola Sturgeon, die genießt das Leben auf dem Politkarussell. Mal sehen, wohin sie das Pferdchen nach dem 7. noch trägt.
Und wir schauen nach Nepal. Außer Trümmern ist ihnen nichts geblieben. In vielen Dörfern müssen die Menschen nach dem Erdbeben am Samstag vor einer Woche inmitten von Schutt und Asche irgendwie versuchen, weiterzuleben. Viele sind verletzt und warten auf medizinische Versorgung. Sie brauchen Wasser, etwas zu essen oder einfach ein Zelt über dem Kopf. Doch die Hilfe der Regierung, die sie dringend bräuchten, kommt bei den vielen Menschen außerhalb der Hauptstadt Kathmandu noch immer nicht an. Und so bleibt vielen Nepalesen nichts anderes übrig, als sich selbst zu helfen. Marco Spieker berichtet.
Selbst aus einiger Entfernung sieht man die Zerstörungen in Sankhu, einem Städtchen östlich von Kathmandu. Geradezu apokalyptisch mutet es aus der Nähe an. 90% aller Gebäude sind unbewohnbar. Die ehemals belebten Plätze sind mit Trümmern übersät und nahezu menschenleer. Viel Andrang dafür vor der Stadt, wo unter einem Zeltdach medizinische Hilfe angeboten wird, organisiert von einem nepalesischen Verein, der sich überraschend optimistisch gibt, nach dem Motto: Alles wird gut. Die Leute müssen nur Geduld haben, man kann ja nicht alle Hilfe auf einmal leisten. Die Regierung strengt sich an, die Hilfsmittel richtig zu kanalisieren und dafür zu sorgen, dass sie ankommen bei den Leuten. Doch diese Menschen verlieren allmählich die Geduld. Sie stehen seit dem frühen Morgen Schlange für Zelte, die von der Regierung versprochen wurden. Das Erdbeben kam so schnell, wir konnten nichts aus dem Haus retten, schon gar kein Zelt. Und wie lange warten Sie jetzt schon darauf? 2 Tage. Und was ist mit Unterstützung beim Wiederaufbau? Buban Schrester ist sehr skeptisch. Er hat einige Zeit in Deutschland verbracht, aber sein Wohnsitz ist hier. Er hat sein Haus vor Jahren grün angestrichen, das symbolisiert Hoffnung, doch die verlässt ihn allmählich, denn von der Regierung hat er bisher nichts gesehen.
Ich bin schon hier, 10 Tage hier. Niemand kommt hier. Und was passiert oder was brauchen Sie? Sowas, ich habe niemand kommt von der Regierung.
Immerhin, die Armee marschiert auf, betätigt sich allerdings vor allem beim Abreißen. Wer baut beispielsweise diese Schule wieder auf? Das Hilfswerk SOS Kinderdörfer versucht, den Kindern mit Nachhilfe über den Unterrichtsausfall hinwegzuhelfen. Wann die Schule wieder losgeht, ist völlig unklar. Die Regierung hat gesagt, dass die Schule nach einem Monat wieder geöffnet wird, aber das Gebäude ist so stark zerstört, dass es vermutlich noch viel länger dauern wird. In diesen Zeiten können sich die Kinder ohnehin nicht richtig konzentrieren. Auf einmal heißt es, ein Wagen mit Hilfsgütern ist gekommen und schon bildet sich davor eine lange Schlange. Auch viele Kinder sind darunter, jeder hofft, etwas abzukriegen von den Lebensmitteln. In Sankhu, wie in vielen anderen Orten Nepals, herrscht nach wie vor Ausnahmezustand.
Tja, und das ist besonders traurig, weil diese Katastrophe eine längst angekündigte war. Viele haben davor gewarnt und trotzdem wurde weder ausreichend vorgesorgt, noch kommt im Nachhinein die Hilfe dort an, wo sie gebraucht wird. Schon kurz nach dem Erdbeben eilten Retter aus aller Welt nach Nepal. Doch viele sahen die Rettungsteams nur über sich hinwegfliegen. Die Hilfsorganisationen wussten oft nicht genau, wo genau im Land was gebraucht wird, oder sie saßen in der Hauptstadt Kathmandu fest. Nepal war so überfordert damit, die internationale Hilfe zu koordinieren, dass die Regierung am Ende darum bat, bitte keine weiteren Rettungsteams mehr ins Land zu schicken. Daniel Hechler.
Der Frust sitzt tief bei Gerold Biener. Statt in Zermatt seine Runden zu fliegen, würde der erfahrene Pilot in Nepal gerne Leben retten. Im Katastrophengebiet kennt sich der Schweizer aus wie kaum ein anderer. Doch auf sein Angebot zu helfen hat bislang niemand reagiert.
Bestimmt wünscht man sich mehr Unterstützung von den Regierungen, von diesen großen Organisationen, auch von der UN. Wir haben verschiedene Vorschläge gemacht, leider nie ein Feedback gekriegt.
6 Piloten hat Biener in Nepal schon ausgebildet. Seit Tagen sind sie im Dauereinsatz. Es regiert Chaos.
Wir spüren das auch von unseren Leuten, die wir ausgebildet haben, dass die einfach komplett am Ende auch sind, weil sie praktisch nur Tote bergen.
Mehr als 7.000 sind es schon, 14.000 Verletzte. Erschreckende Zahlen, überraschend sind sie nicht. Das Szenario war absehbar, räumt die Chefin des UN-Büros für Katastrophenvorsorge offen ein. Nepal liegt mitten in der Knautschzone zweier Kontinentalplatten. Nach dem letzten großen Beben 1934 und vielen kleineren danach warnten Experten zuletzt im März vor der ganz großen Erschütterung. Wir alle waren uns seit Jahrzehnten der enormen Risiken voll bewusst. Gerade das Kathmandu-Tal war immer ein großes Thema. Deshalb gab es ja Notfallpläne, Flossen, Investitionen. Erdbeben als beherrschbares Problem. Übungen, Aktionspläne, Schulungen, mehr Gebäudesicherheit, gerade auch in Dörfern und Schulen. In diesem PR-Film aus 2009 präsentieren Nepals Regierung, Vereinte Nationen und Hilfsorganisationen ein ganzes Bündel Maßnahmen, um Risiken zu minimieren. das optimistische Fazit. Es ist eine enorme Herausforderung, aber wir können sie meistern. Eine Illusion, wie sich heute zeigt. Tatsächlich strichen Geldgeber noch zuletzt Mittel für Vorsorgeprogramme zusammen. Die Regierung schaute zu, wie Gebäude planlos aus dem Boden schossen. Ziegel statt Beton, lasche Vorschriften, kaum Kontrollen, wenig Aufklärung, so die UN. Die hochtrabenden Pläne, Makulatur. Was aber sind die Lehren? Ich fürchte, das enorme Interesse wird nach dem ersten Hilfseinsatz wieder stark nachlassen. Dabei wäre es Nepals historische Chance, jetzt endlich eine bessere und sicherere Infrastruktur aufzubauen. Eine bittere Erfahrung für Gerold Biener. Und schon morgen könnte sich die Katastrophe anderswo wiederholen, wenn die Welt nicht endlich aufwacht.
Und eine bittere Erkenntnis, wenn nicht einmal die Vorsorge funktioniert. Umso mehr brauchen die Menschen in Nepal ihre Hilfe. Wenn Sie spenden möchten, dann können Sie dies tun. Unter dem Stichwort ARD, Erdbeben Nepal, Konto DE 53 200 400 600 200 400 600 oder auf der Seite www.spendenkonto-nothilfe.de. Weitere Informationen gibt es im ARD-Text auf Seite 888. Eine andere Katastrophe, an der die Natur keine Schuld trägt, spielt sich tagtäglich vor den Toren Europas ab. Nun konnten am Wochenende tausende Flüchtlinge aus dem Mittelmeer gerettet werden, von denen die ersten jetzt Italien erreicht haben. Noch einmal Nachricht mit Jens Rieber.
Obwohl die Aufnahmelager auf der italienischen Insel Lampedusa überfüllt sind, sollen die meisten Flüchtlinge zunächst dort unterkommen. Allein unter Führung der italienischen Küstenwache waren am Wochenende knapp 6.800 Migranten gerettet worden. Sie wurden von überfüllten Schlauchbooten und anderen seeuntüchtigen Schiffen geholt. Mindestens 10 Menschen starben bei der Überfahrt. Deutschland will weitere 600 Flüchtlinge aufnehmen. Das kündigte Bundesaußenminister Steinmeier bei seinem Besuch in Kairo an. Viele von ihnen stammen aus Syrien und haben vorübergehend in Ägypten Zuflucht gefunden. Zugleich wird Deutschland künftig wieder enger mit Ägypten zusammenarbeiten. Bei seinem ersten Treffen mit Präsident al-Sisi sagte Steinmeier, Ägypten spiele für die Stabilität und Sicherheit im Nahen und Mittleren Osten eine zentrale Rolle. Frankreichs rechtsextreme Partei Front National hat die Mitgliedschaft von Parteigründer Jean-Marie Le Pen ausgesetzt. Der 86-Jährige war nach neuen rassistischen und antisemitischen Äußerungen innerparteilich unter Druck geraten. Seine Tochter, Parteichefin Marine Le Pen, hatte ihm den Ausstieg aus der Politik nahegelegt. Nach Demonstrationen äthiopischer Juden gegen Rassismus und Polizeigewalt in Israel hat Premierminister Netanyahu reagiert. Er rief dazu auf, Rassismus zu bekämpfen. Eine Ministerkommission soll sich den Problemen der äthiopisch-jüdischen Minderheit bei der Integration annehmen. In Israel leben mehr als 130.000 äthiopische Juden. Die meisten von ihnen kamen in organisierten Einwanderungswellen ins Land. Auslöser der Proteste war ein Video, das zeigt, wie Polizisten einen äthiopischstämmigen israelischen Soldaten misshandeln.
Fehlt zum Schluss noch das Wetter, das in der Nacht zum Dienstag einen Riesensatz nach vorne machen soll und uns schon Anfang Mai in den Sommer schickt. Stimmt das, Claudia Kleinert?
Ja, Karin, es wird morgen richtig sommerlich und dann auch direkt hochsommerlich. Und im Hochsommer hat man ja meist Schauer und Gewitter und auch mit denen werden wir uns morgen rumplagen müssen. Es kommt sehr warme Luft und dann aus Westen morgen im Laufe des Nachmittags schon ziemlich kalte Luft. Und diese beiden Luftmassen, die vertragen sich gar nicht. Insgesamt wird sowieso sehr windig sein, weil ein Tief nordwestlich von uns kräftigen Sturm dabei hat. Das heißt, morgen im Nordwesten schon recht früh Schauer und Gewitter. Die können heftig sein mit Starkregen, Hagel, vor allen Dingen aber mit schweren Sturmböen hier in dieser eingezeichneten Region, also nördliche Rheinland-Pfalz bis nach Schleswig-Holstein. Nach Osten hin, da sind die Gewitter dann eher am Nachmittag aktiv und richtig heftig mit Starkregen, da kann es zu Aquaplaning kommen, zu kleineren Überschwemmungen mit Hagel und mit eben heftigen Gewittern. Jetzt in der Nacht allerdings haben wir es dann erst einmal noch mit recht kühler Luft zu tun. Jetzt zunehmend aus Südwesten dann warm und wärmer. Sie sehen es für den morgigen Tag, vor allen Dingen hier Richtung Sachsen und Südosten Bayerns. Und dann kommt ganz schnell aus Westen die kühlere Luft. Und das Tief, das man auch hier sehr schön erkennen konnte, das ist eben dieses Tief, was sehr viel Wind bringen wird. Morgen insgesamt im Norden und Nordwesten. Westen. Jetzt in der Nacht erstmal eine Front mit Regen. Einzelne Gewitter sind da schon eingelagert. Über der Mitte und dem Osten trocken, oft sternklar. Temperaturen gehen runter auf milde 17 bis 11 Grad. Morgen Vormittag nach Osten hin sehr sonnig. Von Nordwesten schon erste Schauer und Gewitter. Im Laufe des Nachmittags breiten die sich aus. Da, wo es vorher lange sonnig und sehr warm war, da können die dann eben im Nachmittagsabendverlauf richtig stark werden. Im Nordwesten, wie gesagt, schwere Sturmböen, die möglich sind. Temperaturen zuvor bis 30 Grad im Südosten Bayerns. Sonst sind es meist zwischen 21 und 26 Grad. Der Wind insgesamt spürbar aus südlichen Richtungen. Danach Wetterberuhigung. Einzelne Schauer und Gewitter gibt es am Mittwoch noch, Donnerstag dann hier und da nass, vor allem im Süden. Aber es ist dann schon richtig freundlich und mit 20 Grad auch nicht mehr ganz so kühl.
Danke, Claudia Kleinert. So, und ich empfehle Ihnen jetzt die Story im Ersten, der verkaufte Fußball. Darin geht es um Sepp Blatter und die Macht der FIFA. Um 0.15 Uhr meldet sich das Nachtmagazin heute mit Susanne Stichler und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin.